Hallo und herzlich willkommen bei Knackfrosch und Gummistiefel, dem Podcast für Hundenerds und Traininggeeks mit Eva Bergens und Florian Schneider. Gemeinsam mit Gästen aus den verschiedensten Fachbereichen nehmen die beiden Training und Verhalten von Mensch und Tier anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse genau unter die Lupe. Hört rein und holt euch das Wissen einfach und praktisch aufs Handy oder den Laptop. Wo auch immer ihr gerade seid, Knackfrosch und Gummistiefel begleiten euch. Viel Spaß und hier sind eure Moderatoren Eva und Flo.
Hi Eva, schönen Vormittag. Schön dich zu sehen, schön dich zu hören. Heute sprechen wir über die Trainingsstruktur oder einen modularen Trainingsaufbau, je nachdem, wie man das für sich definiert und formulieren möchte. Was dahinter steht, ist sozusagen, dass man in Trainingssessions Teilbereiche vom erwünschten Zielverhalten trainiert und nicht immer das ganze Paket, was ja doch früher, sage ich mal, Usus war und dann dort noch heute zu sehen ist, dass die Leute eigentlich immer das Gesamtpaket, am Beispiel Rettungshundearbeitssuche, trainieren und sich weniger auf Detailbereiche konzentrieren. Und darauf freue ich mich schon sehr, mit dir darüber zu sprechen. Vielleicht sprechen wir auch noch andere Sparten, also die Rettungshundearbeit an. Und sag mal Hallo und wie es dir geht.
Hallo Flo, ja, ebenfalls einen schönen Vormittag und wie kann es einem gehen bei strahlendem Sonnenschein? Ich war heute schon 2 Stunden mit den Hunden unterwegs. Oh. Also die 17 Kilometer sind schon fertig? Nein. Ja, naja, wir haben ja eh lange diskutiert, wie wir das Modul oder diese Episode heute nennen. Von Mikrotraining über Trainingsstruktur, modularer Aufbau, wie du es schon angesprochen hast. Also ich finde das ganz schwer, es festzumachen an einem Begriff. Da wären wir auch wieder im Bereich, wir labeln etwas. Das heißt wahrscheinlich für jeden anders. Aber was wollen wir tatsächlich vermitteln? Hast du das eh kurz angesprochen. Welche Teilbereiche kann ich für das große Ganze meines Endziels eigentlich getrennt trainieren? Und was kann ich vor allem alleine trainieren? Was kann ich auf kleinem Raum trainieren? Und ich finde das total spannende Themen. Und vielleicht bleibt uns neben der Rettungshundearbeit auch noch ein bisschen Zeit, über die Fußarbeit zu sprechen. Weil gerade da habe ich jetzt über die Corona-Zeit gemerkt, wie wichtig diese Grundgeschichten sind, diese, wie soll ich sagen, Stabilitätsübungen vor allem, um eine ordentliche Fußarbeit eigentlich letztendlich zu bekommen.
Okay.
Ja, wie wollen wir es angehen? Also wie wollen wir es strukturieren? Willst du mal vorstellen, wie dein modularer Aufbau für die Rettungshunde ausschaut und dann rede ich über meinen?
Sehr gern.
Passt.
Machen wir das so.
Na dann, los geht's.
Okay. Also wie wir gesagt haben, versuche ich das an meinem Beispiel der Rettungshundearbeit einmal vorzuzeigen. Ich sage jetzt so, meine Sparte in der Rettungshundearbeit ist sicher die Flächensuche. Ihr habt zwar auch in der Lawine gearbeitet, und auch auf den Trümmern natürlich regelmäßig oder unregelmäßig, aber das, was wir in Tirol zur Verfügung haben, sind Flächengelände en masse und durchaus auch sehr anspruchsvolle Flächengelände. Also ich sage mal, dass das eher mein Steckenpferd ist, worüber ich mich traue, laut zu sprechen und wozu ich auch regelmäßig Workshops geben darf im In- und Ausland. Wenn es darum geht, dass ich anfange, einen Hund zu trainieren für irgendwas und da reden wir jetzt von der Flächensuche, möchte ich oder muss ich vorher wissen, was mein Ziel sein wird, also worauf ich den Hund vorbereiten werde, weil dann kann ich mir auch überlegen, okay, ich kann dieses große Ziel in unterschiedliche Module, Teilbereiche unterteilen und habe für mich in der Flächensuche beispielsweise, und das ist natürlich auch zum 1:1 anwenden auf andere Suchbereiche, aber ich habe für mich unterteilt in Motivations- und Konditionsaufbau beim Hund, in Anzeigetraining, in unserem Fall für Verbeller, in Suchaufbau und Suchtrainings, einen funktionellen Gehorsam oder einen angewandten Gehorsam, das heißt, der muss eben nicht so präzise, perfekt ausschauen wie am Ausbildungsplatz. Ist nämlich auch manchmal im Gelände gar nicht wirklich praktisch für einen Hund, weil er sich verstärkt und vertretet. Und weiter geht es dann in unserem Fall natürlich auch für sportliche Prüfungen oder Einsatztests um die Taktik und schlussendlich auch für die Vorbereitung auf die Nasenarbeit, jetzt in dem Fall für allerlei Tests. Das heißt, was ich meiner Gruppe oder wenn ich selbst solitär trainiere, mir immer vorgebe, ist sozusagen ein gewisser Themenbereich jetzt für den jeweiligen Tag, maximal zwei Themenbereiche für mehrtägige Trainings an und für sich. Und so hat man dann auch ein bisschen in einer Trainingsdokumentation den Überblick, passt, wir haben in den letzten 2 Monaten zum Beispiel den funktionellen Gehorsam vernachlässigt. Jetzt machen wir mal da einen Schwerpunkt auf jene Übungen, die darin vorkommen. So ist einmal der grobe Überblick von der Sache. Ich weiß nicht, wie du
Ja.
das für dich definierst.
Ich habe angefangen damit vor jetzt ein bisschen über 6 Jahren. Da habe ich mein erstes Seminar, da habe ich den Hüsi kennengelernt, also den Rolf Häusermann. Und die Susanne von Gersdorf, die haben damals bei einer befreundeten Staffel in Oberösterreich ein Seminar gegeben. Und die haben dort ihren Modulaufbau vorgestellt. Und eigentlich halte ich mich bis heute so ziemlich exakt an das, was sie damals vorgestellt haben. Und das ist bei mir auch einerseits die Motivation, also dem Hund einfach die Freude am Arbeiten überhaupt zu vermitteln. Ein zweiter Hand die Anzeige. Dritter ist das Wittern, also dieses tatsächlich den Naseneinsatz. Viertes Geländehärte und Milieu. Und fünftes wäre dann die Lenkbarkeit. Und weil du es auch vorher so angesprochen hast, dieses Ziel zu haben, wie das große Ganze auszuschauen hat, da hat mich jetzt meine amerikanische Trainerin, die Sarah Owings, ein bisschen hingetrimmt, weil sie hat gesagt, okay, wie soll die fertige Suche für dich ausschauen? Und ich habe gesagt, naja, ich lasse den Hund los und der läuft los und kommt bei der Person an, fängt zu bellen an, ich rufe ihn ab, sagt sie, nee, nee, nee. Wie soll das genau ausschauen? Was soll der Hund machen, bevor er an den Start geht? Wie soll er sich am Start verhalten? Mit welchem Signal lässt du ihn loslaufen? Wie willst du, dass er losläuft? Im Schritt, im Trab, im Galopp? Wie zielgerichtet muss er laufen? Und, wenn er bei der Person ankommt, wie soll das ausschauen, das Verhalten? Und da eben nicht im Interpretationsbereich, sondern im Beobachtungsbereich, also im Verhaltensbereich, wirklich mal sich ganz klar vor Augen führen, was will ich denn von vor Ort von meinem Hund? Und dann kann man in den einzelnen Bereichen viel, viel expliziter arbeiten. Und ich handhabe das bei unseren Rettungstrainings eigentlich ähnlich wie du. Wir setzen auch die Trainings unter ein Topic, ein Thema. Und an dem arbeiten wir dann wirklich gezielt und natürlich treten hier und dort Schwachstellen auf, beziehungsweise gerade bei fortgeschrittenen Hunden fängt man dann natürlich an, diese Modulbereiche auch zu kombinieren.
Genau, um das geht es ja im Endeffekt. Und tatsächlich ist es aber so, was ich jetzt die letzten Jahre eben gesehen habe, dass ich viele Teams treffen habe können, die an und für sich alle Hunde zum Beispiel gehabt haben, die gesucht haben wie Henker. Also die haben wirklich ausgezeichnet gesucht, haben schöne Schläge gemacht, das sehr selbstständig abgearbeitet. Das waren zum Beispiel auch gerade aus Italien oder zum Teil aus Rumänien Teams, die eher einsatzorientiert gearbeitet haben. Und leider Gottes aber haben die Teams oft im Gehorsam gänzlich versagt. Das heißt, die Hunde sind eigentlich nicht abrufbar gewesen,
Okay.
sondern die haben eigentlich gesucht, bis sie was gefunden haben. Ist eh gut, ja, aber auch in einem Einsatzfall braucht man, finde ich, einfach diese Komponente des Gehorsams zum Beispiel. Und der Gehorsam endet ja nicht mit einem, oder fängt und endet nicht mit einem Rückruf, sondern wie du vorher schon gesagt hast, auf was deine Trainerin dich hingewiesen hat, was passiert denn zum Beispiel bis zum Suchansatz? Ich hole mal den Hund aus dem Auto, lasse ihn bieseln, diese Rituale, die wir das letzte Mal besprochen haben, und möchte dann eigentlich, dass der mit mir nicht Kutsche spielt, sondern dass der mit mir energiesparend da zum Ausgangspunkt geht. Ob der jetzt 20 Meter weit weg ist oder einen halben Kilometer, ist eigentlich wurscht, aber eben, das sind dann Sachen, die beübt werden müssen. Dann hat der Hund eine hohe Erwartungshaltung, muss sich mal hinlegen können, dann bekommt man ein Briefing, dann gibt es eine Befragung, dann entscheidet man sich vielleicht dazu, den Hund von woanders loszuschicken. Und wenn ihr dann so ein Kasperl hinter mir habt, das schon voll in die Eisen steht und sich eigentlich die letzten 10 Minuten gänzlich verausgabt hat, wird es fraglich sein, ob er die nächsten 20 Minuten, 30 Minuten oder gar 60 Minuten für einen Einsatztest überhaupt noch in der Lage ist, so zu suchen und zu arbeiten. Dieses sich vorher die Frage zu stellen, scheint egal jetzt wieder welchen Teilbereich das betrifft, nehmen wir wieder mal das große Ganze, scheint für viele Leute so eine Unbequemlichkeit zu sein.
Absolut, ja, gebe ich dir vollkommen
recht. Weil sie sich damit nicht auseinandergesetzt haben, weil sie eben sagen, ja gut, Rettungshunde, aber die ist halt von Hund suchen lassen und wenn er bellen. Findet, soll er bellen. Hm? So, dann kriegt er sein Balli, ja, weil belohnt werden muss er immer, sonst geht's nicht. Ja. Stichwort variable Belohnung. Und dann wundern sie sich, warum ihre Hunde in der Prüfung eingehen, weil sie nicht belohnt werden können. Aber gut, was passiert? Was muss der Hund in der Lage sein zu können, wenn er bei der Person ist und verbellt? Rufe ich ihn ab? Wird er belohnt? Wird er von mir belohnt? Wird er von der Person belohnt?
Oder wird er mit einer weiteren Suche belohnt? Genau. Darf er weitersuchen? Ja?
Genau. Zeigt er mir zuerst den gewünschten Gehorsam, dass er abrufbar ist, dass er sich hinlegt. Dann und dann hat man so viele Teilbereiche, zum Beispiel gerade nur aus dieser Anzeige raus, wie das auf unterschiedlichsten Verzweigungen weitergehen kann, dass es einfach sehr hilfreich ist, sich das wirklich einmal klar zu überlegen und auch hinzuschreiben, nicht nur drüber zu reden, wo dann eben, wie du auch schon angesprochen hast, viele dieser Teilbereiche wunderbar ohne Gruppe trainiert werden können.
Das heißt, absolut.
Ich muss nicht, ich muss viele Sachen nicht im Aufbau, in meinen Gruppentrainings von der Zeit abhängig machen. Was ja, also das Gruppentraining ist ja deswegen hilfreich, weil ich mehrere Leute zur Verfügung habe. Das heißt, den Hund von einer Ressource abzurufen und hinzulegen, kann ich auch allein trainieren. Das kann von einem Futternapf weg sein oder von einem Ball, der nicht freigegeben ist oder was auch immer. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, um da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail zu gehen.
Ja.
Und eben, ist an sich, denke ich, abzuleiten in alle anderen Sparten, was auch immer man macht. Ob das im Spürhundebereich ist, im Gehorsamstraining für einen Sport, weil eine BGH-Prüfung oder Obedience-Prüfung ist ja auch nicht nur Fußgehen. Ja? Fußgehen ist halt meist die Komponente, die am meisten vorkommt. Aber der Hund muss auch in der Lage zu sein, sozusagen, wenn ich mir in der BGH das Bringholz holen gehe, dass er schön in der Fußposition bleibt, obwohl plötzlich meine Hände andere Bewegungen machen. Darauf können die Teams halt vorbereitet und darüber müssen sie sich auch Gedanken machen.
Ja, ich habe da jetzt an meine immer so den Tipp, und das habe ich, ich weiß gar nicht von wem übernommen, aber dieses: Schreib dir dein Endverhalten auf einem großen A4, A3-Zettel und schreib ganz unten und schreib ganz oben auf, welche dieser Teilbereiche oder welche Teilbereiche, die fürs Endverhalten notwendig sind, kann dein Hund schon. Und dann kannst du über verschiedene Verästelungen und Verzweigungen nach unten hin arbeiten. Und ich sage dann immer, markiere dir zum Beispiel grün, was dein Hund tatsächlich schon kann, was abrufbar ist, und lass alles unmarkiert, was noch ausständig ist. Und vergiss aber nicht, dass du nicht immer nur einen Schritt weiter gehst, sondern auch rück einmal das Verhalten, was schon gut sitzt, wiederholst und nimm dir für jedes Training, das du machst, einen dieser Bausteine raus, an denen du gezielt arbeitest. Und da sind wir dann natürlich genau in der Trainingsplanung nachher auch schon drinnen, wo man sich dann wirklich festlegt, was das eigentliche Ziel von der Trainingseinheit ist. Und gerade bei den Rettungshunden finde ich es irre spannend. Da ist so in vielen Köpfen, gerade in Einsatzorganisationen, immer noch dieses: Der Hund muss suchen, der Hund muss bellen, Ende. Und der Hund muss immer vom Helfer bestätigt werden und der Hund muss bei jeder Person bestätigt werden. Und nur in der Prüfung machen wir das dann nicht. Und dann habe ich die Hunde, die nicht abrufbar sind von der Person, dann habe ich die Hunde, die keine Motivation mehr haben, auf die zweite oder dritte oder sogar auf eine vierte Person zu gehen. Und das finde ich total schade, weil ich arbeite hier mit tertiärem Verstärker. Das heißt, ich nähere mich an meinen Hund an, der in der Anzeige ist. Ich sage fertig, was für meinen Hund heißt, bleib fokussiert, schau weiterhin die Person an, aber hör auf zu bellen. Ja. Und dann weiß mein Hund nicht, was kommt. Und es kann sein, dass er direkt an der Person bestätigt wird. Es kann sein, dass ich ihn abrufe und ich ihn gleich direkt bestätige. Es kann sein, dass ich ihn abrufe, ablege und die Person betreue. Oder dass wir sogar aus dem heraus direkt in eine weitere Suche gehen. Und die Motivation meines Hundes bleibt aber die gleiche, weil er eine freudige Erwartungshaltung an das danach hat und weil wir es gezielt trainiert haben. Das heißt, für die Anfangsübungen war das nur fertig, abrufen, umdrehen und eine gezogene Triebanzeige drauf, um die Motivation zum Beispiel zu erhalten. Und ich finde das so schade, wenn du in ein Training kommst und du fragst die Leute, was sie heute machen wollen, und sie sagen, na, suchen. Und das ist so wenig, so unaussagekräftig. Da, ja, was genau, was ist dein Ziel? Was möchtest du mit dem heutigen Training erreichen? An welchem Bereich möchtest du gezielt arbeiten? Und ja, es kann sein, dass wenn ich an einem Bereich arbeite, ein anderer Bereich vielleicht an dem Tag nicht so gut funktioniert. Aber wir hatten das jetzt letztens, die Hündin hat perfekt gesucht und das war das große Thema, dass sie in der Suche sehr stark gebellt hat. Und das hat sie überhaupt nicht gemacht. Die hat wirklich eine perfekte Suche und springt dann die Person an.
Ja.
Und dann so, der Helfer natürlich kurz, was mache ich jetzt? Und ich habe dann nur gerufen, na, bestätig jetzt bitte. Und haben dann im zweiten Durchgang einfach dran geschaut, okay, wieder eine saubere Anzeige zu kriegen auf längere Distanzen, weil es einfach total schade gewesen wäre, diesen Aspekt der guten Suche nicht zu bestätigen.
Ja, und das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den man nur zu gern vernachlässigt im Training, dass man im Training vergisst, auf Zwischenüberprüfungen zu machen. Das heißt, so wie das Beispiel, das du jetzt angesprochen hast, es kann zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Anzeigetraining mache, dann ist ja dieses Bedrängen ein absolutes No-Go.
Ja.
Ja, also da würde ich sofort resetten lassen und die Übung von vorn beginnen. Zum Beispiel. Man kann es auch auf andere Arten lösen. Auch ich löse es zum Teil auf andere Arten. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel einen Hund habe, der schon gelernt hat, auf eine gewisse Art und Weise zu suchen, selbstständig oder auch angeleitet, richtungsweisend, und der schon gelernt hat, auszulösen und der schon gelernt hat, zum Beispiel eine gewisse Zeit zu verbellen, dann kann ich diesem Team schon zum Beispiel eine abgespeckte Version einer V-Prüfung abfragen und vorgeben. Und dann schauen wir uns einmal an, sozusagen, welche dieser Teilbereiche schon verhältnismäßig gut sitzen und wo es eben noch einmal Nachholbedarf gibt. Und da kann man sich dann selber ein kleines Richterblattl herrichten, einfach um zu schauen, okay, das war schon für mein Erachten sehr gut und das war weniger gut. Und dementsprechend wird dann der jeweilige Teilbereich wieder intensiver angeschaut. Und was mir zum Beispiel eben auch wichtig ist in diesen Überprüfungen, dass diese Überprüfungen eigentlich nicht dem Lernen dienen, sondern dem Überprüfen. Das heißt,
evaluieren.
Wenn der Hund dort gewisse Fehler macht, dann passieren sie. Ja? Aber ich würde den Hund zum Beispiel dann auch, das kommt zwar auch wieder ein bisschen auf den Ausbildungsstand drauf an, aber diesen angesprochenen jungen Hund oder diesen sich jung in der Ausbildung befindenden Hund, den würde ich dann eben sicher auch belohnen lassen. Sofern er nicht während der Anzeige auch noch auf der Person draufsteht und eine Herzdruckmassage ausführt. Aber so ein gewisses Feingefühl, denke ich, braucht man dann einfach, um das Team dann nicht zu brechen und zu sagen, jetzt haben wir eine kleine Überprüfung gemacht und ihr habt es eh total versagt, weil der Hund halt auf der Person steht, obwohl er zuerst eigentlich brav gesucht hat. Und das macht dann eh Spaß. Das heißt, wir haben gleichzeitig im Training durch diese kleinen Überprüfungen regelmäßige kleine Stress-Events für die Hunde und Hundeführer. Für die Hunde bedingt durch den Hundeführer, der,
ja.
der keinen Bau hat, was jetzt der Trainer vorbereitet hat. Und das ist, denke ich, dann auch immer wieder mal für die Trainingsgruppe ein Heidenspaß für den Trainer, jetzt das Szenario auszulegen und sich anzuschauen, wie der es macht. Und dann muss man sich oft einmal selber eingestehen, gut, Leute, ihr habt es jetzt gesehen, ich habe da was verbockt. Ja, ich habe das jetzt nicht geschickt gemacht. Und was mir zum Beispiel einfällt, ist, wo ich meinem Team gesagt habe, macht es mal für den Ignaz jetzt probehalber eine kleine Fläche auch. Das heißt, ich habe einen Mittelweg, ich schicke den Hund links, rechts und ich habe eine gewisse Erwartungshaltung gehabt und habe den Hund viermal hintereinander in die Tiefe geschickt, weil ich der Meinung war, da drüben haben sie mal jemanden hingelegt. Ja. Der Hund hat zum Glück alles richtig gemacht, er ist auch viermal dahin gerannt, er hat brav gesucht, hat schöne Schläge gemacht und er hat zum Glück keine Fehlanzeige gehabt oder ähnliches. Also so kann es umgehen und deswegen sind diese Überprüfungen wichtig und für mich war es zum Beispiel dann in dem Fall einfach ein Lerneffekt. Zum einen, Hund kann geschickt werden, das passt, der hat den Gehorsam und ich kann ihm ruhig glauben, spätestens nach dem zweiten Mal, wo er doch einmal ein Stück weitergeht, dass da halt niemand liegt, ne? Und auch entsprechend des Zeitraumens und den weiteren Zielen, die man erfüllen muss, Ressourcen zu sparen. Ja, und deswegen denke ich, ist es so wichtig, Und oft ist man vielleicht so ein bisschen, in Tirol würde man sagen, gschamig, dass man verlegen ist, so sich zu präsentieren vom eigenen Team, aber noch viel mehr vor Fremdhundeführern, dass man dann oft einmal dazu verleitet ist, so Larifari-Übungen zu machen in einer fremden Trainingsgruppe, was eigentlich schade ist, weil gerade da könnt ihr dann anfangen, mit der fremden Trainingsgruppe zu überprüfen.
Ja, absolut, gebe ich dir vollkommen recht, ja. Aber das ist, ich mache das auch ganz gern bei meiner Unterordnungsgruppe im Verein. Ich sage, sie sollen sich 3 Übungen aussuchen oder 4 Übungen aussuchen, die ihre Hunde gut können. Und das muss jetzt nicht mal irgendwas Dramatisches sein. Das ist vielleicht den Elefantentrick, Vorsitz auf einer Plattform, 3-4 Schritte Fuß oder eine Grundstellung einnehmen. Und dann sollen sie im ersten Durchgang jede dieser Übungen bestätigen, belohnen. Mhm. Und im zweiten Durchgang sollen sie erst nach der letzten Wiederholung belohnen. Und ich sage auch, sie sollen so ein bisschen schauen, wie die Wertigkeiten der Übungen für den Hund sind. Das heißt, eine bisschen minderwertigere Übung mit einer höherwertigeren Abwechslung. Also dass ich sage, ich fange mit etwas an, was meinem Hund schwerer fällt und mache dann etwas, was dem Hund leichter fällt, um die Motivation in der Übung zu bleiben, zu steigern. Und auch da finde ich es dann immer spannend, weil ich sehe das immer als Prüfungsvorbereitung, wo wir, egal welche Prüfung wir ansprechen, eine Übung nach der anderen ohne tatsächliche, also ja, verbal loben und wir können dem Hund unsere Aufmerksamkeit schenken oder konditionierte Belohnungssignale nutzen, ja, aber tatsächlich, der kriegt kein Futter, der kriegt kein Spielzeug, den kann ich nicht richtig freigeben und sagen, yeah, hast du gut gemacht. Und das finde ich so eine nette Prüfungsvorbereitung auch immer. Und so wie du auch schon angesprochen hast, genau da tritt dann zutage, wo ist noch dieser Link, dieser Teil, der noch nicht so zu 100% funktioniert. Ja. Und wo muss ich im nächsten Schritt gezielt dran arbeiten? Also ich hatte letztens zum Beispiel die Übung, 3 Übungen und dazwischen sollten sie den Fokus ihres Hundes halten. Und die 3 Übungen haben perfekt funktioniert und dazwischen hat die Hundeführerin Handtouch verlangt und den hatte der Hund aber irgendwie noch nicht so richtig verknüpft. Das heißt, für sie ist jetzt gar nicht so gezielt, dann an den Übungen zu arbeiten, sondern an der Transition, diesem Übergang zwischen 2 Übungen. Und auch das war eine total interessante Erfahrung für die Hundeführerin, dass sie gesagt hat, oh, mein Hund kapiert die Übungen, aber ich weiß nicht, wie ich von einer zur anderen komme.
Ja, spannend.
Und das ist auch was man, glaube ich, ganz gern vergisst. Und da passt ja die Rettungshundearbeit auch wieder ganz gut dazu, wo ich sage, ja, es ist nicht nur Suchen, es ist nicht die Anzeige, sondern es ist alles dazwischen, davor und danach.
Ja.
Ja. Und es ist nicht so, dass der Hund tatsächlich eine Belohnung erhalten muss bei jeder Person, sondern dass ganz viele andere Sachen für den Hund genauso belohnend sein müssen. Und alles, was ich nicht trainiere, ist so dieser, wie sagt man dazu, das Schräubchen was oder das Zahnrad, was sich nicht weiter dreht in der Prüfung dann. Also dieser Missing Link. Mhm. Den ich dann tatsächlich in der Prüfungssituation oder Einsatzsituation haben kann. Wo der Hund sich eben nicht abrufen lässt von der Person, die im Einsatzfall schwer verletzt ist oder die vom Hund letztendlich dann vielleicht in der Prüfungssituation bedrängt wird, weil er eben seine Belohnung haben will und die immer dort bekommen hat.
Ja, und eben deswegen ist es so wichtig, denke ich, wie wir jetzt schon einfach wiederholt haben, sich Ziel zu gestalten, ob man sich das jetzt selbst gestellt oder ob man das anhand von Prüfungsordnungen oder Leitfäden sich rausliest, ist eigentlich völlig wurscht. Hauptsache man hat diese Zieldefinition. Und was ja tatsächlich dann in dieser Zieldefinition noch nicht vorkommt, also die Zieldefinition ist das, was der Hund alles zeigen muss. Dann kommen noch ein paar blinde Flecken dazu, die eingehalten werden müssen, aber so, sozusagen um diese Ziele zu erreichen, aber nicht klar ausformuliert sind. Und dann muss man sich über das Wie Gedanken machen. Und mir macht es eigentlich mittlerweile so einen Riesenspaß, sich über das Wie Gedanken zu machen, eben in Form von Formulierung des Trainingsplans, Zwischenschritte erstellen und so weiter und so fort. Und du bist jetzt auch mit den SWDI vernetzt und kommst da vielleicht früher oder später auch noch dran, allerspätestens vermute ich mal in unseren Pferdenmodulen, und zwar das Search Protocol. Das heißt, in diesem Search Protocol, das ist sozusagen einer dieser größeren Zwischenüberprüfungen für einen selbst, hat man dann ein jeweiliges Szenario definiert. Das war jetzt übrigens in meinem Online-Plan die allerletzte große Übung, Und das Ziel war beispielsweise jetzt, ich darf mit dem Auto, wo der Hund natürlich auch schon drin ist, an ein Objekt dranfahren, aber nicht näher als 500 Meter. Ich muss den Hund auspacken, muss mit dem Hund zu diesem Objekt gehen, und zwar im Idealfall ohne Zughundesport, sondern locker dorthin gehen. Die letzten 100 Meter wird der Hund getragen. Sobald wir dort ankommen, wird der Hund dort 5 Minuten in eine Warteübung kommandiert. Ich habe den Hund halt hingelegt, dann wird 5 Minuten gewartet. Und dann sind in diesem Objekt drei Räume abzusuchen, die alle, also die vor mindestens 3 Stunden, wo vor mindestens 3 Stunden was ausgelegt worden ist.
Okay.
Und das für mich sozusagen ein Double Blind war. Und der Hund wird eigentlich während dieser gesamten Zeit nie belohnt, außer gelobt einmal zwischendurch. Und zum Beispiel hätte ich im ersten Raum gefunden, hätte nur immer den ersten Raum fertig absuchen müssen und die weiteren ausbleibenden Räume. Die Übung hat in Summe dann 20 Minuten gedauert und hat einwandfrei funktioniert. Darum auch eben, weil man sich vorher diese Zieldefinierung gegeben hat. Dann hat man sich überlegt, okay, welche Komponenten kommen da vor? Da kommt Fußgehen vor, da kommt Ertragen vor, da kommt eine Abwarteübung vor, da kommt eigentlich auch der Transport mit einem Fahrzeug vor, da kommt die Suche vor, eine Anzeige kommt vor, es kommen Komponenten der Leersuche vor, es kommt das Suchen auf Cue hin vor, es kommt das Abrufen aus einer Suche vor. Wenn der Hund mal nicht findet und ich mache einen Raumwechsel, dann kommt wieder das Fußgehen zwischen den Suchen vor. Das heißt, dann werden eben schon diese Komponenten verknüpft. Okay, welche dieser Skills werden pro Session verknüpft, beübt? Und dann wird der gesamte Schritt eben abgefragt, so wie jetzt eben beschrieben. Und der letzte Teil ist, also da kommt dann die Zwischenfrage, haben alle Skills in Kombination funktioniert? Wenn ja, geh weiter. Wenn nein, übt den jeweiligen Skill noch einmal, bis wieder alles funktioniert.
Mhm.
Und eben der allerletzte Schritt wäre dann noch einmal dieses Search-Protokoll durchzuführen in einem neuen Setting. Ja, und wenn das sozusagen funktioniert, hat man nicht nur was gleichstellt, sondern kann man relativ gut davon ausgehen, dass das jetzt einmal sitzt. Und dann kann man sich aber wieder einen neuen Spaß überlegen, wie man das ausbaut, wie man es schwieriger macht und
oder anders kombiniert. Ne?
Oder anders kombiniert, ganz genau. Und die eigentliche Idee dann auch von diesem Schritt war, das ist jetzt wieder ein bisschen Thema verfehlt für diese Episode, war es aber sozusagen eigentlich den Hund dadurch in der Motivation zu halten, weil man ein bisschen das Premake-Prinzip anwendet, sozusagen zum Schluss hin kann eine Anzeige kommen, beziehungsweise die vielen Suchen, die ja auch schon selbstbelohnend wirken. Und der Hund muss halt lernen, bis dahin eigentlich mich zu aktivieren, indem er den jeweiligen Gehorsam zeigt, um dann wieder machen zu können, was er möchte. Und das habe ich für mich gedanklich einfach auch wieder eins zu eins in die Rettungshundearbeit umgepolt, wo ich gestehen muss, dass ich auch ein bisschen Schlampertatsch bin.
Also nicht so wie bei den Spürhunden.
Nein, nein. Da muss ich mich erst einordnen und selbst disziplinieren. Wo wir jetzt aber angefangen haben, zum Beispiel, wo ich meinen Hund mit diesem Handtarget an meiner rechten Seite wunderbar in die Szenarien reinführe. Und also der Ignaz kann entweder schön Fuß gehen oder ziehen. Und weil ich mir die schöne Fußarbeit vom Platz dann nicht ruiniere, hole ich mir den Hund jetzt in dieses neue Verhalten Handtarget, wo eben
auf der rechten Seite dann, gell?
Genau.
Aus der Beispiel.
Ja.
Und ja, ich habe da noch eine kleine Ergänzung dazu. Wir hatten uns letztens in der Rettungssonderstaffel einmal so den Spaß gemacht. Ich habe gesagt, okay, die Aufgabe ist, schreibt alle Verhalten auf, die euer Hund können muss, um eine Rettungshundeprüfung der Fläche A bestehen zu können.
Geil. Ja.
Und es war so spannend, auf wie viele unterschiedliche Verhalten die unterschiedlichen Leute und aus welchen Blickwinkeln die Leute das gesehen haben. Und da gibt es eben die, die das im Komplexen sehen. Ja, der Hund muss Fuß gehen und der Hund muss ein Absetzen aus der Bewegung zeigen.
Okay.
Also das wäre so, dass das große Ganze oder der Hund muss...
Also ja, da hat jetzt der Zug hat sozusagen die Unterordnung
gewandt. Unterordnung dazu, genau. Ja. Ich habe Unterordnung und Nasenarbeit kombiniert. Und da waren Leute dabei, die haben tatsächlich nur das, so wie das in der Prüfungsordnung drinsteht, der Hund muss die Fassbrücke können. Mhm. Und ich sage, okay, wenn wir die Fassbrücke jetzt einfach nur als Beispiel herannehmen, dann muss der Hund doch einmal in Grundstellung sitzen können. Um in Grundstellung sitzen zu können, muss er doch einfach schon mal gelernt haben, auf ein Signal sich überhaupt hinzusetzen, beziehungsweise in die richtige Position zu setzen. Yeah. Er muss auf Signal, also er muss eigentlich in der Fußposition vor einem Objekt warten können, ohne das Objekt selbstständig zu betreten. Mhm. Er muss auf die Fassbrücke auf Signal aufspringen, ja? Das heißt, er muss springen können. Ja? Mhm. Auch da ist muskulär natürlich eigentlich schon, wo ich sage, okay, ein schwerer Hund, reden wir jetzt mal so Berner Sennen, ja, der tut sich natürlich vielleicht dann schwerer als ein graziler Border Collie. Mhm. Oder ein kleiner Hund tut sich wieder schwerer, ein kleiner langer Hund als ein kleiner Terrier. Dann der Hund muss eigentlich schon im Sprung bzw. beim Aufsetzen sofort verharren, ohne viel auszutarieren, bzw. eigentlich durch seine Muskelanspannung austarieren, wäre natürlich das Endziel. Mhm. Muss warten, bis ich nachgehe und das in Position, ohne sich umzudrehen. Ja? Also wie viele Kleinigkeiten und wie viele Verhalten wir jetzt schon gehabt haben, nur bei der Fassbrücke. Da sind wir eigentlich noch gar nicht dabei, die Fassbrücke zu überqueren. Und das, also ich habe es für mich mal versucht und ich habe halt Grundstellung dann als allgemein gesehen und Grundstellung vor Objekten als allgemein für verschiedene Objekte gesehen. Also ich bin über weit über 100 Verhalten gekommen, die ich für beide Bereiche brauche. Wenn man sich einmal Gedanken macht über...
Wobei ja manche Verhalten dann...
Mehrfach vorkommen. Mehrfach. Genau, das ist das, was ich gemeint habe. Grundstellung vor einem Objekt ist vor der Fassbrücke, vor dem Tunnel und vor der Leiter das Gleiche. Ja. Aber du kommst trotzdem auf weit über 100 Verhalten, wenn du es wirklich richtig klein splittest. Und jetzt muss man sich mal Gedanken machen. Ja, natürlich kann man viele Verhalten im Kontext trainieren. Mhm. Aber tatsächlich muss er trotzdem springen können, bevor er auf eine Fassbrücke springen kann. Mhm. Das heißt, er muss sich entweder mit den Vorderpfoten hochziehen können oder mit den Hinterpfoten wegdrücken können. Was natürlich auch, was ist vorteilhafter? Ich möchte nicht, dass er erst mit den Vorderpfoten drauf geht, die Hinterhand nachzieht, sondern es wäre schön, wenn er sich mit den Hinterpfoten mit erhobenen Vorderpfoten wegdrückt. Also wenn man sich da so Gedanken macht, und das ist immer das, wo ich gesagt habe, ich nenne das gern Mikrotraining, da gibt es ja so viele Kleinigkeiten, an denen ich trainieren kann, an denen ich basteln kann. Und ja, für eine fertige Rettungshundeprüfung über 100 Verhalten. Und dann darf man sich nicht mehr wundern oder braucht man sich nicht zu wundern, dass tatsächlich 2 Jahre notwendig sind, um den Hund wirklich stabil auszubilden. In allen Modulen, ja.
Ja, ist cool. Ich bin ja auch so ein Typ, der das dann vielleicht ein bisschen zu stark
denkt. Exzessiv, ja.
Aber ich find's gut, dass man so diese Selbsterfahrung einmal hat, sich zu überlegen, was alles vorkommen muss. Und wir haben jetzt eigentlich mal mit Jens in Schweden drüber gesprochen, was müsste zum Beispiel ein behördlicher Spürhund können, grundsätzlich. Ja. Wenn es jetzt der Single-Purpose-Dog ist, der wirklich nur seinen Spürhundebereich abdecken muss, dann muss der Hund eigentlich können, zum Beispiel auf ein Signal hinsuchen. Wenn er seinen Zielstoff gefunden hat, muss er den anzeigen. Im Idealfall kann er sitzen. Und der Allerbeste kann noch Fuß gehen. Und das sind die 4 Sachen, die er können muss. Aber in jedem denkbaren Setting. Und dann ist es schon wieder viel mehr. Und dann kommt natürlich dazu, ein Hund, der seinen Zielstoff suchen und finden muss, muss auch alle anderen Stoffe diskriminieren. Ja. Alle Verleiter ignorieren. Ein Hund, der anzeigen kann, ist dafür mehrfach belohnt worden. Wenn es schon mit dem Spielzeug der Fall ist, dann muss er natürlich auch wieder bringen können. Ja? Und so weiter und so fort. Also da kann man das dann auch wieder zerpflücken anfangen. Aber wenn man es so grob sagt, dann sind es 4 Verhaltensweisen, die man am Spürhund beibringt. Beim Rettungshund, der sportlich geführt wird, und wenn man das so grob runterpeilt, dann sind es vielleicht 12.
Ja,
es ist überhaupt.
Aber eigentlich ganz gut mit unseren Modulen ansprechbar. Du brauchst einen Hund, der sich fokussiert, motiviert fokussiert. Du brauchst einen Hund, der sucht, der sich lenken lässt, der eine saubere Anzeige macht und der einen guten Gehorsam zeigt und mit jeder Geländehärte und jedem Milieu umgehen kann.
Das ist eh ganz einfach.
Ja,
total simpel. Jetzt trainieren wir das.
Ja.
Bockt einen Hund aus und zwei Leute gehen links und rechts.
Für mich war auch eine total spannende Erfahrung jetzt in der Corona-Zeit. Fußarbeit. Also Fußarbeit ist ja eine Leidenschaft von mir und gerade deswegen ist für mich so schwierig gewesen, dass mein absoluter Herzenshund, der Johanni, echt Troubles damit hatte. Und ich habe keine Aufrichtung hinbekommen. Ich habe immer einen geduckten Hund neben mir gehabt. Ich habe einen Hund gehabt, der unter Ableckung seine Position nicht gehalten hat und. Und habe dann aufgrund eines Webinars von der Agnieszka, das ist eine Polin, die die Online-Plattform Tromplo ins Leben gerufen hat, mir das Webinar Heel Work or Hell Work angeschaut. Und die macht ganz, ganz viele Basisübungen. Und dank Corona war ich ja sehr an meine Wohnung gebunden und habe mich mit diesen Basisübungen beschäftigt. Das heißt, ich habe mal Hinterhandkoordination mittels Elefantentrick, Winkel und Wendungen um Kegel herum etc. geübt. Ich habe für die Stabilität meines Hundes geübt. Das heißt, Vorderpfoten, Hinterpfoten auf einem Target drauf, erhöht, vielleicht auch noch ein bisschen instabil und habe für die Aufrichtung des Kopfes meines Hundes geklickert. Dadurch hat er automatisch Gewicht auf die Hinterhand aufnehmen müssen, ohne sich hinsetzen zu können. Was ich natürlich in der Fußarbeit in Bewegung brauche, habe ich da einfach am Stand schon mal gefestigt. Ich habe mir mit dem Cup on a Stick, mit dieser Übung, den Trab, den verlangsamten, den versammelten Trab angeschaut und ich habe ganz, ganz viel an der Position und Aufrichtung an meinem Bein gearbeitet. Und dann ging ich nach Corona ins erste Obedience-Training und meine Obedience-Trainerin sagte, wow, so toll hat sie diesen Hund noch niemals Fuß gehen gesehen.
Ja, yeah, cool.
Ja, und das war für mich so, ja, yes, ja, genau das war's. Dem hat einfach die Basis gefehlt und ich habe immer schon viel an einer zu großen Schraube geschraubt, die er gar nicht erfüllen konnte. Und auf einmal waren die Ablenkungen viel weniger wichtig für ihn, weil er einfach die Sicherheit hatte, was er denn zeigen muss, auf welches Signal.
Ja. Warum bist du nicht früher draufgekommen, blöd gefragt?
Ja, weil ich ein Sturkopf bin. Weil es muss ja, und er konnte ja schon mal. Und,
ja, stimmt. Ja.
Das steht uns halt leider ab und zu so ein bisschen im Weg. Und ich bin dann auch ganz gern, weil ich ja sehr perfektionistisch veranlagt bin, da stehe ich mir halt dann oft selber im Weg. Ja, ich zerlege vielleicht alles ab und zu viel. Und das ist natürlich auch so ein großer Tipp, den ich allen mitgeben möchte, weil ich einfach selber immer wieder drunter leide tatsächlich. Ja, zerteilen, ja, zerlegen, aber den Spaß dran nicht verlieren, wenn es dann mal in kleinen Bereichen nicht ganz so klappt.
Die Gefahr, unter Anführungsstrichen, die ich sehe, auch in diesem Kleinschnipseln und Durchführen, ist jene, dass der Erfolg schleichend ist und man manchmal gar nicht so realisiert, was der Hund jetzt zum Beispiel seit 2 Wochen für Riesenschritte macht, weil es eben so flüssig durchgeht.
Ja.
Und weil man unter Umständen auch Trainingsphasen haben wird, wo alles funktioniert, was ja eigentlich eine super coole Bestärkung ist, aber wir Menschen irgendwie, oder zumindest wir, ich sage jetzt mal, wir Europäer so in unserer Gesellschaft ein bisschen gelernt haben, Fehler abzuwarten, um endlich einmal Konsequenzen ziehen zu können.
Oh ja.
Das ist so schrecklich und für mich oft einmal, und es ist fantastisch im Training dann zu sehen, dass die Leute zum Beispiel bei ihrem Hund, zum Beispiel beim Lead gehen.
Ja.
Am Anfang wollen wir, dass der Hund den Fokus drauf gibt. Das heißt, wir lassen den Hund ankommen und bewegen sogar das Dorsal. Hund gibt die Nase dran, Dorsal geht auf, Futter ist drunter. Im nächsten Step bewegen wir das Dorsal nicht mehr, Hund soll mit der Nase hin, das Dorsal geht auf. Okay, jetzt sind wir schon so weit, dass der Hund dieses jeweilige Anzeigeverhalten hat. Ja? Die paar Zwischenverhalten, da skippen wir jetzt, gibt es im Online-Training dann zu hören. Nein, der Hund kann jetzt das Anzeigeverhalten schon zeigen, hat die Erwartungshaltung, dass unterm Lid was auf ihn wartet. Okay, dann wird er belohnt, wird mit einem zweiten Stück Futter wegbelohnt, dass er das Verhalten wieder zeigen kann. Und jetzt kommt der Hund her, setzt sich einen halben Meter davor hin und starrt. Und was machen manche Leute? Sie warten darauf, dass der Hund ganz bis zum Lid geht, weil das ja bisher Bestandteil der Verhaltenskette war, aber eigentlich im jetzigen Schritt schon fast der Fehler gewesen wäre. Das heißt, die vergessen dann darauf, ups, der Hund zeigt jetzt schon alles richtig. Und dann bleibt der Hund sogar 4 Sekunden sitzen, bis ich ihn nicht mehr zurückhalten kann und von hinten Futter anfangen reinzuschmeißen, bis der Hund endlich seine Belohnung erfahrt. Was eben so witzigerweise unsere Erwartungshaltung ist oft, mach doch nochmal einen Fehler, dass ich einfach einmal sagen kann, das war jetzt falsch.
Ja, ich kenne das von mir selber leider nur zu gut. Ich war letztens Trainingsgebiet neben einer stark befahrenen Straße. Meine Hunde haben dort genau, glaube ich, bis jetzt einmal trainiert. War der Vorplatz, also Parkplatz von einem Friedhof. Und ich wollte nur ein paar saubere Anzeigeverhalten auf den Kong haben.
Kadaver, oder was hast du dort
Was?
gemacht?
Nein. nein, Kong-Anzeigen am
Okay.
Parkplatz. Und ich habe mir das Video im Nachhinein angeschaut und habe mir gedacht, Eva, du Trottel. Drei perfekte Wiederholungen. Und was habe ich gemacht? Weiter.
Ja. Oh.
Und natürlich war es dann nicht mehr toll und natürlich war es nicht mehr gut und natürlich sind meine Kriterien nicht mehr erfüllt worden. Und du denkst dir beim Anschauen dieses Videos, was bin ich für ein Vollkoffer? Und ich muss mir heute, für heute, mein heutiges Training auf die Schulter klopfen. Der Johanni hat, und das ist bei ihm immer so ein ganz gutes Zeichen, wir haben zwei Kong-Anzeigen gemacht. Die erste war perfekt, die zweite war perfekt. Die habe ich mit Kong, also mit dem zweiten Kong bestätigt. Und normalerweise, wenn er ready ist, weiterzuarbeiten, dreht er mit dem Kong eine Runde und kommt sofort wieder. Und er ist gelaufen und hat sich hingelegt. Und ich nehme ihm den Kong, also wir haben dann Kong ausgetauscht und er kommt zu mir zurück. Und ich sage, na, jetzt machen wir noch eine. Und dann, nein, Eva, Erinnerung an dich. Zwei waren gut. Er hat gesagt, es geht nicht mehr, hör auf.
Ja.
Ich habe aufgehört.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch so schwierig. Letztens auch Bellanzeige und der Johanne hat die Tendenz, auf unterschiedlichen Untergründen Graben anzufangen neben der Person, wenn er anfängt, müde zu werden und der Untergrund es hergibt. Und ich mache vier perfekte Anzeigen unter Belastung, wo sich die Leute um ihn bewegt haben, auf ihn zugegangen sind. Er hat super fokussiert gebellt. Ja, warum höre ich nach vier nicht auf? Wenn sie eh perfekt waren, wirklich. Also da war kein Blinzeln nach rechts, nach links. Der Abstand hat gepasst, die Position hat gepasst, die Bellsequenz hat gepasst. Ja, ich mache eine fünfte und dann fängt er zu graben an.
Ist ärgerlich.
Ja.
Ist ärgerlich, klar. Wobei ich dann manchmal schon auch sage, gut, ich meine, es sind natürlich auch Unterschiede, ob ich meine 3 von 3 zum Beispiel im Lernaufbau
Ja.
durchziehe oder ob ich bereits erlerntes Verhalten 3 von 3 mal abfrage. Weil ich da dann zum Teil schon möchte, dass es der Hund öfter zeigen kann. Aber eben, da muss man dann abwägen wieder, bin ich im Aufbau? Oder frage bereits ab.
Ja, aber auch da beim Abfragen muss ich ja nicht so lange herumfragen, bis der Hund den Fehler macht.
Genau, ja,
Sondern
das schon, das schon.
wenn ich einen guten Response kriege, es macht natürlich Sinn, hin und wieder zu testen, wo sind denn die Grenzen meinem Hund? Von der Aufmerksamkeitsspanne, von der Ausdauer. Natürlich macht es Sinn. Und ja, wir versuchen fehlerfrei zu lernen, aber ich glaube, immer möglich ist es nicht, weil gerade wenn ich die Kriterien erhöhe,
Ja.
muss ich mich ja sukzessive da herantasten. In welchem Bereich geht's noch oder geht's gerade nicht mehr? Und das geht halt dann nicht immer fehlerfrei. Das muss man auch ganz klar ansprechen.
Und der nächste Schritt, den man dann, denke ich, gehen muss, wenn man solche Fehler macht selbst und infolgedessen der Hund, ist sich auch eben eigentlich die Frage zu stellen, warum hat es jetzt das vierte Mal nicht funktioniert? Was vielleicht war es wirklich der Umweltreiz, der den Hund rausgeholt hat? War es eine Ermüdung oder eine Minderung der Motivationslage? Und dann habe ich schon wieder in meiner Trainingsstruktur, in meinem modularen Aufbau, eventuell in meiner Trainingsdokumentation drinnen stehen. Ups, stimmt, ja. Wir haben Motivationsaufbau und Konditionsaufbau vernachlässigt. Dann könnte ich daran wieder schrauben, dass mein Hund das nicht 3 von 3 Mal, sondern das nächste Mal in einem Monat zum Beispiel 5 von 5 Mal macht.
Ja, und was dazu ganz, ganz wichtig ist und ist ja in einer anderen Folge auch besprochen worden, ist Trainingsplanung, Trainingsaufbau. Und ich glaube, das ist so ein ganz netter Abschluss, Flo, bevor wir uns jetzt wieder in tausend Kleinigkeiten verkoffern. Wir sprechen nämlich schon wieder relativ
Ja,
lang.
ich habe gedacht gerade, wir können heute einen smoothen Abgang machen nach 45 Minuten. Das scheint zu funktionieren.
Ja, weil ich glaube, auch so Umgang mit Fehlern ist sicherlich einmal Thema von einer eigenen Folge, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Punkte, die man abhängig vom Individuum, das uns gegenüber steht oder gegenüber ist, noch zu bedenken gibt. Und ich habe heute noch einiges an Arbeit vor mir. Ich muss mich damit beschäftigen, was das ungewollte Heben des Beines, also erstmalige Heben des Beines zum Markieren eines Hundes für Auswirkungen im Gehirn hat. Oder was im Gehirn das Ganze auslöst.
Okay. Vielleicht erzähle ich uns darüber einmal ein bisschen mehr.
Ja, schauen wir mal, inwieweit ich mich in die Materie tatsächlich einarbeiten
Welche
kann.
Welche Auswirkungen das auf dein Hirn hat, zum
Beispiel. Das ist leer, glaube ich, nach dem Tag heute.
Ja, passt. Ganz kurz noch, bevor wir aufhören. Was steht bei dir in den nächsten Wochen, Monaten an? Hast du ein spezielles Angebot über deinen Verein? Gibt es was, worauf wir uns freuen können?
So ganz im Speziellen eigentlich gar nicht im Moment, weil der Verein ist so ganz gut ausgelastet. Also bei mir ist das ID-Tracken boomt im Moment. Also da habe ich zwei fixe Trainingsgruppen jetzt und echt schon tolle, tolle Erfolge. Also den Sebi kennst du ja. Also die Greta, ja, die macht schon richtig, richtig coole Arbeit. Und auch die anderen sind jetzt ein bisschen motiviert geworden, dadurch zu Hause fleißig zu üben. Und also ich bin ganz, ganz stolz auf was für, also auf die Leistungen, die die Hunde da durch die Bank schon zeigen. Ja, und sonst meine Kurse laufen. Geplant habe ich in näherer Zukunft eben einen Workshop zum Thema Trainingsplanung. Also wie gehe ich das tatsächlich in der Praxis an, diese Zwischenschritte? Weil ich eben bei mir selber merke, wie ich da oft hänge, und gemeinsam macht es das doch am Anfang ein bisschen leichter, um den Blickwinkel oder den Weitblick ein bisschen zu erhöhen. Und ich hoffe, dass ich demnächst mit den Therapiebegleithunden durchstarten kann, weil die Prüfung mit meinen beiden, weil die fiel ja dank Corona aus. Dann starten wir hoffentlich ab Ende August, Anfang September mit den Therapiebegleithunden. Wie lief dein Webinar zum Thema Suchstrukturen bei Spürhunden?
Sehr gut, hat mich sehr gefreut, dass sehr viele teilgenommen haben und auch die Aufzeichnung in Anspruch nehmen. Das heißt, die Aufzeichnung ist nach wie vor zu finden, auch über meine Homepage, hundstalente.at. Bei Webinaren kommt man direkt auf mein Click-Meeting-Profil und da kann man sich dann eigentlich das Webinar einfach kaufen, on demand.
Cool.
Kann ich alle einladen. Und an und für sich eh. Ich habe geplanterweise, abgesehen jetzt von den Fährtenmodulen mit den Schweden, selbst im August wieder Rettungshundetraining oder einen Workshop, der allerdings als Auffangtermin der ganzen abgesagten Veranstaltungen in den letzten Wochen, Monaten dient. Und dann schauen wir mal, was wir Richtung Herbst, Winter wieder auf die Beine da stellen. Weil wir da in Zukunft unsere Veranstaltungen von Dog Human Kid Works und Hundstalente, HTX mittlerweile, auf Knackfrosch und Gummistiefel vernetzen werden. Das heißt, ihr werdet alle über unsere Podcast-Facebook-Seite, auch über unsere privaten vereinstechnischen oder
gewerblichen
Seiten informiert, was wir so vorhaben und machen. Gut, Eva. Ich denke, ja. Wir haben es heute nicht ganz überspannt, den Bogen. War für mich auch sehr spannend wieder und hilfreich, mit dir drüber zu sprechen. Es sortiert ja auch immer selbst ein bisschen das Gehirn, wenn man damit an jemanden herantritt und laut drüber redet. Das sind ja quasi Therapiestunden, die wir uns da gegenseitig geben.
Könnte man so bezeichnen, ja.
Eine Selbsthilfegruppe für uns und alle anderen hören zu. Nein, in diesem Sinne, du hast gesagt, du hast noch vieles vor heute. Mir geht es heute ausnahmsweise mal nicht so. Ich habe jetzt tatsächlich frei bis am Abend und dann habe ich meine Rettungshundegruppe in unterer Gewandtheit auf einem frisch gemähten Rasen. Und auf das freue ich mich schon sehr. Bis dahin werde ich es heute mal ein bisschen gemütlich angehen. Und wünsche euch allen eine gute Zeit, schöne Woche. Hoffe, ihr habt was Spannendes gehört und besucht doch mal unsere Veranstaltungen.
Ja, wünsche ich dir auch, Flo. Und ich habe heute Abend auch noch Rettungshundetraining. Wir sind aber im Wald. Und unser Thema wird heute sein, das Schlagen in die Tiefe und dann durch diese Länge des Schlagens noch das Auslösen. Schauen wir mal, wie es funktioniert.
Super Thema. Viel Erfolg.
Passt. Schönen Tag noch, Flo. Ciao.
Ciao.